Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das sind die 6 Uhr Informationen von heute Morgen mit diesen Themen. Provokation Irans an der UNO-Atomkonferenz in New York. Präsident Ahmadinejad kritisiert die USA und die UNO scharf. Diverse Delegationen verlassen den Saal. Konsequenzen aus dem Griechenland-Debakel. Deutschland und Frankreich machen Druck. Der Stabilitätspakt müsse eingehalten werden. Diskussionen um ein Burka-Verbot in der Schweiz. Die bürgerlichen Parteien wünschen ein solches. Die SP ist dagegen, wenn auch nicht ganz geschlossen. Am Mikrofon ist Brigitte Kramer. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Nun zu Markus Amrain mit den Nachrichten.
Die USA haben zum ersten Mal die Zahl ihrer Atomwaffen offengelegt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums besitzt das Land 5.113 einsatzfähige Atomsprengköpfe. An der UNO-Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York sagte US-Außenministerin Clinton, die Zahl der Atomwaffen werden künftig regelmäßig offengelegt. Begonnen hatte die UNO-Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag mit schweren Vorwürfen des iranischen Präsidenten Ahmadinejad an die USA. So sagte Ahmadinejad, die USA müssten aus der Internationalen Atomenergiebehörde ausgeschlossen werden, denn Washington bedrohe mit seinen Atomwaffen verschiedene Staaten, darunter Iran. Die Schweizer Außenministerin Micheline Calmiret sagte in ihrer Rede, Atomwaffen seien unmoralisch und illegal. Weiter kritisierte Calmiret, dass Atomwaffen noch immer nicht grundsätzlich in Frage gestellt würden. Dies sei unverantwortlich im Hinblick auf die Zukunft der Menschheit. Die Große Kammer des französischen Parlaments, die Nationalversammlung, hat dem Notkredit für Griechenland zugestimmt. Es gilt als sicher, dass in Kürze auch der Senat den Kredit von rund 17 Milliarden Euro für die nächsten 3 Jahre genehmigen wird. Gestern hatte bereits die deutsche Regierung einen 22 Milliarden Euro Kredit für Griechenland bewilligt. Insgesamt soll Athen von den Eurostaaten und dem IWF während 3 Jahren 110 Milliarden Euro erhalten. In Griechenland selbst gehen die Streiks und Proteste gegen den harten Sparkurs der Regierung weiter. Demonstrierende Lehrer besetzen am Abend in Athen das Hauptstudio des staatlichen Fernsehens und unterbrachen die Abendnachrichten. Ein eigentlich für Mittwoch angekündigter Streik im öffentlichen Dienst soll nun schon heute beginnen und statt 24 Stunden 2 Tage dauern. Irland muss wegen der Aschewolke des isländischen Vulkans erneut einen Teil seines Luftraums schließen. Ab heute Morgen, 8 Uhr Schweizer Zeit, dürfen in Irland keine Flugzeuge mehr starten oder landen. Dies gilt mindestens bis 14 Uhr. Weiterhin erlaubt sind Überflüge. Inzwischen hat Großbritannien den Luftraum über Nordirland und über Teilen Schottlands gesperrt. Die Flughäfen im Süden des Landes sind nicht betroffen. Im Tessiner Dorf Preonzo bei Bellinzona haben die Behörden vorsorglich die Industriezone mit 7 Betrieben räumen lassen. Weil für heute und morgen mit starken Niederschlägen gerechnet wird, könnte der Fels oberhalb des Dorfes ins Rutschen kommen. Experten rechnen damit, dass irgendwann etwa 700.000 Kubikmeter Geröll ins Tal stürzen werden. Die nahe Autobahn A2 liegt nach Behördenangaben nicht in der Gefahrenzone. Die Börsendaten von Thomson Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.152 Punkten, plus 1,3%. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dollar wird zu einem Franken 08,53 gehandelt, der Euro zu einem Franken 43,28 bzw. zu einem Dollar 32,03. Das Wetter: Im Norden fällt zeitweise, im Süden anhaltender und kräftiger Regen. Im Westen weht zudem eine mäßige bis starke Brise. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 10, im Süden bei 14 Grad.
Nicht unerwartet hat Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad mit seinem Auftritt bei den UNO-Abrüstungsberatungen Proteste provoziert. Die Diplomaten der USA, Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands verließen demonstrativ den Saal. Der Grund: Ahmadinejad nannte den Besitz von Atomwaffen widerlich und beschämend. Die USA beschuldigte er, andere Länder mit ihrem nuklearen Arsenal zu bedrohen. Der UNO und deren Atombehörde IAEA warf er vor, zu versagen. Aus New York, Fredrik Steiger.
Zwar sehen die meisten der fast 190 in New York vertretenen Staaten die Dringlichkeit, den internationalen Atomsperrvertrag zu stärken. Doch der Streit um Irans Atomprogramm überschattet die UNO-Atomkonferenz und erschwert Kompromisse. Schon vor seinem Auftritt machte Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad mit demonstrativem Grinsen in die Kameras und zum Victory-Zeichen erhobener Hand auf sich aufmerksam. Seine Rede war dann eine lange Predigt. Er überzog die ihm zustehende Zeit um ein Mehrfaches und griff in bekannter Manier die USA an. Jene, die als Erste die Atombombe eingesetzt hätten, seien die meistgehassten Menschen der Welt. Neu ist, dass er auch die UNO und deren Atombehörde IAEA scharf kritisierte. Sie seien außerstande, die atomare Abrüstung durchzusetzen. Der Besitz von Atomwaffen sei kein Grund, stolz zu sein, vielmehr eine Schande. Zeichen des Einlenkens bezüglich des iranischen Atomprogramms blieben aus. Mehrere westliche Delegationen verließen aus Protest gegen Ahmadinejad den Saal. US-Außenministerin Hillary Clinton parierte die Rede des Iraners scharf und trommelte dabei oft mit den Fingern auf das Rednerpult.
Iran's president offered the same tired, false and sometimes wild accusations against the United States and other parties at this conference. But that's not surprising.
Bloß die sattsam bekannten Worte und ewig gleichen Anschuldigungen habe man gehört. Hingegen wolle der Iran offenkundig nicht kooperieren. Danach lüftete Clinton das bisherige Staatsgeheimnis um die einsetzbaren US-Atomwaffen.
Beginning today, the United States will make public the number of nuclear weapons in our stockpile.
Es sind exakt 5113 und damit 84% weniger als noch vor zwei Jahrzehnten. Die Offenlegung ist eine symbolische Geste, aber sie dokumentiert den Willen zu mehr Transparenz. Außerdem sichern die USA zu, künftig die regionalen atomwaffenfreien Zonen in Afrika und im Südpazifik zu respektieren und sich für einen atomwaffenfreien Nahen Osten einzusetzen.
Nach dem finanziellen Debakel Griechenlands wollen Frankreich und Deutschland handeln. Eine solche Krise soll es in der EU nicht mehr geben. Konkret heißt das, es soll nicht mehr möglich sein, den sogenannten Stabilitätspakt zu verletzen. Anders gesagt, es soll nicht mehr vorkommen, dass EU-Länder mehr Schulden anhäufen als von der EU erlaubt. Aus Brüssel, der Bericht von Urs Brudra.
In einem besteht Einigkeit. So etwas wie die griechische Krise darf sich nicht wiederholen. Nur wo ansetzen? Beim Stabilitätspakt, auch darin besteht Einigkeit. Also bei der Vorgabe, dass die Schulden eines EU-Landes auf höchstens 60% seiner wirtschaftlichen Jahresleistung anwachsen dürfen und das Defizit des Staatshaushaltes auf höchstens 3%. Vorgaben allein genügen aber nicht. Sie werden umgangen und verletzt. Die französische Finanzministerin will das ändern. Sie wolle die Lehren aus dieser Krise gemeinsam mit Deutschland ziehen, sagte sie gestern. Und Bundeskanzlerin Merkel sagte, der Stabilitätspakt müsse so ausgestaltet werden, dass er nicht mehr unterlaufen werden könne. Mit Frankreich und Deutschland werden ausgerechnet jene beiden Länder aktiv, die den Stabilitätspakt vor 8 Jahren selber ungestraft verletzten. Handkehrum. In der EU geschieht in der Regel etwas, wenn Frankreich und Deutschland auf einer Linie sind. Wenn. Denn wirtschafts- und finanzpolitisch dachten Berlin und Paris bisher sehr verschieden. Tatsächlich ist aus Berlin bisher nur vom Überwachen und Strafen der Defizitsünder zu hören. Strengere Überwachung, automatische Strafen. Paris will in Zukunft aber auch die Wettbewerbsfähigkeit und die gesamtwirtschaftliche Leistung der EU-Länder kontrollieren und vergleichen. Die EU soll sich nicht mehr nur in die Finanzpolitik, sondern auch in die Wirtschaftspolitik ihrer Mitglieder einmischen. Und dann auch nicht mehr nur die Schwachen an ihre Pflichten erinnern, sondern auch die Starken. Deutschland etwa mit seinem enormen Exportüberschuss. Ob nicht auch die Überschussländer etwas tun könnten? So die rhetorische Frage der französischen Finanzministerin kürzlich in einem Interview mit der Financial Times. Denn es brauche zwei für einen Tango. Es reiche nicht, nur die Defizitregeln zu verschärfen. Am Freitag wollen die Staatschefs der Euro-Länder solche Fragen besprechen. Die EU-Kommission arbeitet schon länger an Reformvorschlägen. An Ideen wird es in Brüssel in nächster Zeit nicht mangeln. An Einigkeit, trotz der griechischen Krise, vielleicht schon.
Das Seilziehen um den Staatsvertrag Schweiz-USA im eidgenössischen Parlament ist momentan wahrscheinlich das Politthema in der Schweiz. Es geht um die Frage, ob die UBS innerhalb eines Jahres 4.500 UBS-Kundendossiers in die USA liefert. National- und Ständerat entscheiden in der Sommersession, ob sie die Herausgabe dieser Daten nachträglich genehmigen wollen. Bundesrat Hans-Rudolf Merz warnt nun davor, den Staatsvertrag mit den USA abzulehnen. Eine solche Ablehnung hätte gravierende Folgen, so Finanzminister Merz in der Sendung «Echo» des Schweizer Fernsehens.
Amerika würde seine Gesetzesmaschinerie wieder in Bewegung setzen. Sie würden also die angedrohte Klage gegenüber der UBS in dem Vermögensverwaltungsbereich, und um den geht es, würden sie wieder zum Laufen bringen. Und das hätte natürlich die Folge, dass alle die Konsequenzen, die wir gefürchtet haben und die wir vor zwei Jahren verhindert haben, mit grossem Aufwand und sogar auch vorübergehend mit Staatsgeldern, dass das alles wieder würde aufkommen.
Hans-Rudolf Merz schließt kategorisch aus, dass der Staat die UBS ein weiteres Mal retten würde.
Eine UBS hat jetzt auch Zeit gehabt, sich zu arrangieren. Sie ist auch am Arbeiten. Ich glaube, man muss auch, darf auch feststellen, dass die Entwicklung eigentlich gut ist. Man hat jetzt effektiv die Schiene neu gelegt. Aber die UBS muss wissen, die Schiene führt das nächste Mal nicht mehr in die Remise vom Staat, sondern die führt dann in eigene Shoppen.
Apropos UBS, die Grossbank präsentiert kurz vor 7 Uhr ihre definitiven Zahlen zum ersten Quartal. Wir berichten darüber hier in Heute Morgen. Jetzt ist es 6:11. Nachdem Belgien die Burka verboten hat, flammt die Diskussion um die Ganzkörperverschleierung auch in der Schweiz wieder auf. CVP, FDP und SVP fordern ein Verbot. Nicht so die SP. In einem internen Arbeitspapier sprechen sich die Sozialdemokraten klar gegen ein Burka-Verbot aus. Nur eine Minderheit innerhalb der SP würde ein solches begrüßen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Keine Bedienung für Frauen in der Burka. Dies gilt an den Schaltern der zweitgrößten Gemeinde Solothurns in Grenchen. Durchgesetzt hat diese harte Maßnahme Stadtpräsident Boris Banga, ein Sozialdemokrat wohlgemerkt, der auch ein nationales Burka-Verbot unterstützen würde. Und zwar
an allen diesen Orten, wo Leute im Geschäftsverkehr erkennbar sein müssen. Das heißt in der öffentlichen Verwaltung, in Geschäften je nachdem und vor allen Dingen, wo es die Sicherheit erfordert, sei das bei Post, bei Banken oder an anderen Stellen, wo eine Vermummung aus sicherheitstechnischen Gründen nicht akzeptiert werden kann.
Dieses klare Ja des SP-Stadtpräsidenten zu einem Burka-Verbot widerspiegelt nicht die Mehrheitsmeinung in der Bundeshausfraktion, sagt SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer.
Nach der Minarett-Abstimmung war das so eine Schnellschussreaktion, dass gewisse Kreise ein Burka-Verbot verlangt haben. Aber diese Diskussion ist inzwischen sehr viel differenzierter geworden und man muss kein Problem aufbauschen, dass keines ist in der Schweiz.
Diese Haltung in der Burka-Frage ist nun auch verschriftlicht in einem noch internen Arbeitspapier der SP. Darin wird die Ganzkörperverhüllung, wie eben zum Beispiel die Burka, zwar als Menschenrechtsverletzung und als Symbol der Unterdrückung der Frau bezeichnet, trotzdem soll sie nicht verboten werden. SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr, Mitglied der Arbeitsgruppe, erklärt:
Uns scheint ein Burka-Verbot zwar auf den ersten Blick eine verständliche Maßnahme, aber wenn wir genauer hinschauen, wissen wir eigentlich alle ganz genau, dass wir damit der Integration der Frauen keinen Dienst erweisen. Im Gegenteil, wir müssen befürchten, dass Frauen, die bisher gezwungen sind, eine Burka zu tragen, dann, wenn sie diese nicht mehr tragen können, einfach zu Hause bleiben müssen.
Statt eines Burka-Verbots fordert die SP in ihrem Arbeitspapier mehr Integrationsvereinbarungen mit Muslimen und Musliminnen, damit die Burka am Schluss aus freien Stücken abgelegt wird und nicht aus Zwang. In einer nächsten Fraktionssitzung will die SP das interne Islampapier verabschieden. Auch wenn das SP-Nein zum Burka-Verbot bereits vorgespurt ist, der Grenchner SP-Stadtpräsident Boris Banga rät seiner Partei, mit den Bürgerlichen zusammen ein Burka-Verbot anzugehen, denn
wenn die SP mitmacht, könnte es eine moderate Lösung geben. Sie sehen, was wir heute mit dem Minarettverbot für ein Ergebnis haben. Es kommen nur noch die Extremisten zu Wort.
In der Burka-Frage müsse eine Lösung gefunden werden. Die SP dürfe da nicht abseits stehen, sagt Banga.
Gegen ein Verbot der Burka sind auch die Grünen. Parteipräsident Ueli Leuenberger:
Diese Verbotsgeschichte in der Schweiz im Moment ist eine Scheinlösung für ein Scheinproblem.
Ueli Leuenberger, Präsident der Grünen, hier in Heute Morgen. Die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen unter drs.ch. Produktion heute früh Daniel Eisner, mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.